Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW15.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind der KW15, ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ja, natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet und einen bunten Strauß an verschiedensten Kategorien. Es wird heute auch ein bisschen wirtschaftsphilosophisch. Es gibt einen Verlierer, da ist nämlich diese Wirtschaftsphilosophie dann ein bisschen drin. Wir haben Zahlen der Woche, wir haben ein Fundstück, wir haben auch Mediamarkt mal wieder dabei. Ja, und auch fragwürdige Markenelemente. Und genau damit starten wir jetzt mal. Von daher, los geht's. Und es war natürlich die Diskussion der letzten Woche, und zwar das Redesign des Redesigns von Balsen. Ich glaube, das hat jeder, der auf LinkedIn unterwegs ist, mitbekommen, auch die letzten 4 Jahre. Also so ein bisschen die Chronologie dieser Geschichte. 2021 hat ja Balsen gesagt, ja, wir starten mit einem neuen Redesign durch. Die Idee dahinter war so ein bisschen die Verjüngung der Zielgruppe und auch die Verjüngung der Marke, die natürlich so ein bisschen vielleicht das Image hat der Produkte und Kekse für die etwas Älteren unter uns. Und dementsprechend gab es ja so die grundsätzliche strategische Idee, wie gesagt, die Marke einerseits zu verjüngen und auch die Zielgruppe etwas zu verjüngen. Und dafür wurde in die Designkiste gegriffen. Zu der Chronologie gehört auch, dass auf LinkedIn das Ganze dann wirklich mit Applaus bedacht wurde. Das heißt, die ganzen Designer und Kreativen und die Marketeers haben sich so richtig gefeiert. Boah, ein mutiger Schritt und da wird jetzt mal richtig Design gemacht und da hat sich jemand was überlegt und es war voll alles. Also die ganzen Designer waren auch voll des Lobes, dass sie alles hergeleitet und erklärt haben, warum jetzt dieses Design ein brutaler Erfolg sein wird. Am Ende war es das nicht und dementsprechend, oder das wurde auch so ein bisschen auf das Design zurückgeführt. Ich möchte da direkt dazu sagen, insgesamt glaube ich, dass das Design sicherlich ein Teil war, aber nicht, sag ich mal, kriegsentscheidend oder vielleicht das entscheidende Puzzleteil war dafür, dass es vielleicht bei Balsen gerade nicht so gut geht. Aber es war definitiv ein Mitgrund aus meiner Sicht. Das heißt also, man muss auch insgesamt die Marke natürlich so ein bisschen da fragen, was Produktinnovation, Neuheiten und so weiter angeht. Das muss man sicherlich mal kurz einschieben. Aber so grundsätzlich gab es dann eben diesen Umsatzfall auf jeden Fall bei Balsen und dementsprechend wurde dann viel diskutiert. Das Design war dann auf einmal falsch, es war viel zu progressiv, es war zu disruptiv, es hat die Leute nicht mehr erreicht, sie haben nicht mehr gefunden, welche Sachen sollen sie denn vielleicht auch kaufen und so weiter. Und dementsprechend gab es jetzt die Rolle rückwärts. Das heißt also, Balsen kommt wieder mit einem Redesign des Redesigns zurück und dieses Redesign ist definitiv etwas, ich würde sagen, wieder älter und vielleicht etwas mehr, wie wir es von Balsen auch kennen. Und ich wurde jetzt die Woche auch gefragt von irgendjemandem, der gefragt hat, ja, wie findest du denn jetzt das neue Balsen Redesign? Und ich habe einfach dazu gesagt, es ist genau das Redesign, wie es hätte vielleicht sein sollen. Man muss ja jetzt einmal auch diskutieren, hätte es denn überhaupt etwas gebraucht? Kann ja sein, meinetwegen. Aber es ist für mich genau so, wie es hätte 21 sein sollen. Das heißt, es ist der nachvollziehbare, selbstähnliche und auch strategisch richtige Schritt für Balsen, genau das zu machen. Das Interessante dabei war nur, ich habe jetzt auch einen Artikel gefunden von einem, ja, ich sag mal, durchaus renommierten Designer, Creative Designer, Grafiker und so weiter, der dann jetzt sagt, das wäre so dieser Schritt in die Mittelmäßigkeit und der so die ganze Zeit in seinem Artikel, in seinem Blog so hin und her springt zwischen, ja, er mag es nicht, aber vielleicht mag es ja der Marke helfen. Ja, es soll der Marke genau helfen. Design ist dafür da, der Marke zu helfen und genau dabei zu helfen, die Strategie eben auszudrücken, zu artikulieren, zu manifestieren eben in Design und nicht irgendwie einem Selbstzweck und irgendwie, ja, zugunsten des Designers eine Idee sein, weil er sagt, wiederholt, ja, er mag es nicht sozusagen und es war so schön, es war so disruptiv und es war Mut. Und die meisten Unternehmen würden sich halt zurückhalten vor dem Mut und so weiter. Naja, vielleicht genau deswegen, weil eben so ein Design auch mal definitiv in eine falsche Richtung gehen kann. Gerade dann, wenn die strategische Ausrichtung und Zielsetzung nicht klar war. Und das muss man Balsen sicherlich auch als Vorwurf einfach machen. Man hatte eine, ja, ich sag mal, falsche Herleitung, vielleicht auch eine falsche Zielsetzung dahinter gelegt. Ist es denn unbedingt notwendig, diese Marke zu verjüngen? Der Marke ging es ja per se erstmal gut, beziehungsweise hatte halt ihre Käufergruppe. Und wenn man dann sagt, wir müssen das ein bisschen vergrößern, wir müssen auch an unsere Nachhaltigkeit der Marke denken sozusagen, damit die auch langfristig da bleibt, dann muss man sich vielleicht überlegen, wie kriegt man denn vielleicht ein paar Jährchen jüngere Leute da rein in diese Marke, aber dann doch bitte nicht mit diesem extrem disruptiven und mutigen Bruch, der am Ende wahrscheinlich einfach nur eine Selbstverliebtheit von irgendeinem Designer war und so auch hergeleitet wurde und dann am Ende die ganzen Entscheider verzaubert hat oder vielleicht auch verführt hat, aber halt in eine strategisch falsche Richtung. Das heißt also, strategische Zielsetzung erstmal klar machen und dann überlegen, wie können wir denn diese strategische Zielsetzung vielleicht auch erreichen, beziehungsweise wie können wir denn da etwas tun und welche Knöpfe müssen wir dafür drücken. Und da kann Design ein Thema sein, aber sicherlich nicht das alles Entscheidende, weil das muss man wieder nochmal sagen, wie ich vorher auch gemeint habe. Basel muss da, glaube ich, grundlegend mal über ihre Markenarchitektur und auch Markenführung nachdenken, weil am Ende, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht etwas jüngere Leute auch einfach in unsere Marke reinbekommen, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, eine neue Marke zu gründen zum Beispiel, um dort auch die ganzen Produktinnovationen eben reinzubringen. Und am Ende ist einfach Basen die Marke für die sie halt einfach auch gedacht ist. Und das sollte man wahrscheinlich zelebrieren und versuchen, in dieser Schublade wirklich auch zu wachsen, anstatt irgendwie versuchen, ja, die Marke auf Teufel komm raus zu verjüngen und dann solche Fehler zu begehen. Und jetzt gehen wir weiter mit den Themen hier.
Die Marketing-Themen der Woche.
Ja, und wie wichtig dann so eine ganz klare Positionierung ist und wie gut es vielleicht auch ist, eine ja, gewisse Sicherheit und ein Vertrauen auszudrücken und auch aufzubauen und einfach mal seine Stammkunden noch zu haben und eben für etwas zu stehen. Das sieht man vielleicht in der jährlich wiederkehrenden Studie Reader's Digest, wo es eben um die Most Trusted Brands oder den vertrauensvollsten Marken in Deutschland zum Beispiel geht. Und da werden jedes Jahr ein paar Leute befragt. In diesem Fall waren es mal wieder 4000 Leute, die eine ganz, ganz einfache Frage oder Fragestellung bekommen, und zwar: Kriegen Sie eine Branche zugewiesen oder eben vorgestellt, und dann soll man eine Marke nennen, die einem dort einfällt und die man dort auch weiterempfehlen würde. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wunderbares, einfaches Fragenset, was sicherlich total viel eben über das Vertrauen und über die klare Positionierung von Marken auch ausdrückt. Und diesmal wurden wieder 12 Branchen abgefragt und dort eben jeweils die präferierten Marken, wo eben die Menschen sagen, ja, diese Marke, die kenne ich in diesem Bereich und die würde ich auch weiterempfehlen, die gehören dann zu den Gewinnern in diesem Ranking. Und das Interessante, muss man mal durchaus sagen, zum Thema Kontinuität dann auch. In den 12 Produktkategorien, die im letzten Jahr abgefragt wurden, haben mal direkt 7 wieder gewonnen. Das heißt also, 7 Markengewinne aus dem letzten Jahr wurden wieder in ihren Kategorien zum wiederkehrenden Sieger gekürt oder eben von den entsprechenden Befragten dort auch genannt. Das heißt, das ist schon mal eine spannende Geschichte. Es wurden übrigens, anders als ich eben gesagt habe, noch 3 weitere Kategorien hinzugefügt, über die ich gleich reden werde. Aber so grundsätzlich mal vielleicht ein bisschen ein paar der Gewinner aus den unterschiedlichen Kategorien, weil es, wie gesagt, unheimlich viel darüber aussagt, wie klar diese Marken offensichtlich positioniert sind. Also bei Mineralwasser gewinnt zum Beispiel Gerolsteiner, bei Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungen gewinnt Doppelherz, auch genauso wie letztes Jahr, das erinnere ich noch. Dann das beliebteste Handelsunternehmen ist Edeka. Nivea ist natürlich Hautpflege Nummer 1. Beim Thema Haushaltsreiniger gehört Frosch dazu. Frosch war auch einer der Marken, die tatsächlich am meisten überhaupt genannt wurde. Das heißt, innerhalb einer Kategorie war Frosch mit 1049 Nennungen dabei. Und Frosch war gleichzeitig auch die Marke, die die meisten Nennungen von allen Marken in ihrer Kategorie für sich beziehen konnte. Und zwar 1049 Nennungen. Das zeigt natürlich eindeutig, wie stark diese Marke offensichtlich ist in dem Bereich der Haushaltsreiniger. Das heißt also, dort wirklich eine klare Präferenz darstellt. Insgesamt wurden übrigens über die 15 Kategorien 2551 Marken genannt. Kann man jetzt auch sagen, sind vielleicht viel oder auch wenige. Aber das Interessante bleibt eben diese Befragung, dass, wie gesagt, immer nur die Top 1 Marke gezeigt wird. Kehrseite dieser Medaille kann man, wenn man es will, kritisch sehen, aber ich finde es trotzdem nach wie vor spannend, dass wirklich nur diese eine Marke dann sozusagen gewinnt ist. Du weißt natürlich nie, wie der direkte Abstand zu deinem Nachfolger ist. Das heißt also, Edeka kann sein, dass sie 250 Mal genannt wurden und deswegen gewinnt. Es kann aber auch sein, dass Rewe direkt vielleicht 249 Mal genannt wurde. Das heißt, du weißt deinen direkten Abstand, also diesen relativen Abstand, weißt du nicht so genau zu deinem Konkurrenten, aber es zeigt halt trotzdem, okay, du gehörst zu den Gewinnern offensichtlich und bist bei den Befragten offensichtlich, was das Thema Vertrauenswürdigkeit angeht, sehr, sehr weit vorne. Also nach wie vor eine sehr, sehr schöne Kategorie und ein sehr schönes Ranking, weil es einfach so schön einfach aufgebaut ist und es sofort etwas über die Stärke der Marke eben verrät. Eine Marke, die auch versucht, sehr, sehr stark zu bleiben, ist natürlich eine Marke wie L'Oréal, die unter anderem ja in vielen Bereichen, im Kosmetikbereich natürlich mit Marken aufwarten und darauf oder dafür die letzten Jahre natürlich stark auf das Thema Influencer-Marketing setzen. Hatte ich ja vor 2-3 Wochen auch mit dem Thema Unilever dabei, die ja das ganze Thema sehr stark in Richtung Influencer-Marketing drehen wird. Das macht L'Oréal schon die letzten Jahre schon sehr stark. Und jetzt werden sie für sich vor allen Dingen auch um die sogenannten Mikro-Nano-Influencer kümmern. Und das mithilfe eines, ja, so einem Miles in More-Programm, wie es eben auch in den einschlägigen Zeitungen und Magazinen genannt wurde. Das heißt also, diese Mikro- und Nano-Influencer können jetzt Punkte sammeln, wenn sie über die Marke gut sprechen. Und diese Mikro- und Nano-Influencer haben so zwischen 1.000 bis 50.000 Follower auf ihren einschlägigen Foren und machen dann schon oder stellen insgesamt schon knapp 70% der Markenkooperation grundsätzlich bei dem Thema Influencer dar. Das heißt also, gerade diese Influencer-Kooperation leben gerade auch von diesen kleineren Influencern und Influencern. Und genau die möchte jetzt L'Oreal eben umgarnen mit solch einem Miles & More Programm. Das heißt, du kriegst jetzt Punkte dafür, wenn du eben einen Post machst, wenn du die Produkte nutzt und so weiter, also was, was man halt als Influencer macht. Und dafür kannst du das Ganze dann wiederum einlösen, um zum Beispiel für Produkte etwas zu nutzen oder Produkte zu kaufen oder eben auch ja, gewisse Vorteile zu bekommen, dass du zum Beispiel über Kampagnen vorher aufgeklärt wirst. Alle solche Geschichten sind jetzt eben die Idee dieses Influencer-Programms. Finde ich eine ganz spannende Geschichte, dass L'Oreal das Ganze jetzt erstmal aufbaut grundsätzlich und sich auch überlegt, wie kann ich denn näher an den Influencern bleiben, weil die definitiv ja für das Thema Markenaufbau oder sage ich mal zumindest für das Thema Mental Availability zum Beispiel auch, das heißt also ich bin einfach, ich kenne die Marken von L'Oreal, ich kann mit ihnen etwas anfangen, dafür sind definitiv Influencer heutzutage natürlich auch mit zuständig. In dem Sinne ja, eine spannende und mutige Entscheidung vielleicht, das Ganze, diesen Aufwand auf sich zu nehmen und solch ein Programm mal aufzusetzen. Und dann kommen wir endlich mal wieder zu unserer beliebten Kategorie.
Neues von Mediamarkt.
Weil Mediamarkt macht ja bekanntermaßen sehr, sehr viel Marketing. Unterschiedlichste Kampagnen haben ja im letzten Jahr bekannt gegeben, dass sie auch diese Partnerschaft mit Jürgen Klopp jetzt haben. Und da wird natürlich immer beäugt, wie wird denn jetzt eigentlich Jürgen Klopp auch eingesetzt? Was macht er denn da eigentlich? Und er hat schon unterschiedliche Kampagnen gemacht. Und auch jetzt ist er wieder dafür zuständig. So die Dienstleistungen, Services, das, was eben Mediamarkt an Aktivitäten inzwischen alles aufgebaut hat, die immer mal wieder auch so in die Köpfe der Menschen zu transportieren. Und jetzt geht es um das Thema ja refurbished Produkte, das heißt also Produkte abzugeben bei Mediamarkt, die werden dann eben ja neu aufgelegt und können dann in dem Sinne ein zweites Leben haben, indem sie dann wiederum an andere Konsumentinnen und Konsumenten potenziell verkauft werden. Und da muss man grundsätzlich sagen, dass Mediamarkt mit diesem Ankaufservice, wie sie es eben nennen, einen durchaus veritablen Erfolg zu verzeichnen haben, weil das in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahr sehr stark gewachsen ist, das Thema. Denn 2024 wuchs die Zahl der eingetauschten Trade-in-Produkte um 94% im Vorjahresvergleich und die verkauften, wieder aufbereiteten Produkte sogar um 275%. Also das durchaus beeindruckende Zahlen, weswegen es natürlich durchaus Sinn macht, jetzt diesen Ankaufsservice, dieses Trade-in und diese Wiederaufbereitung natürlich auch mal über die Kampagnen auch zu kommunizieren. Und das macht Jürgen Klopp und zwar sehr, sehr einfach. Man sieht ihn, wie er sein, ja, ich sag mal, Handy abgibt bei Mediamarkt. Das wird dann so direkt in einem Zoom-in in so einen, in eine Hülle gepackt, eben aufbereitet und kommt dann bei einem Mädchen wieder raus, die, glaube ich, irgendwo in einem anderen Land auf jeden Fall lebt und dort ja, letztendlich zeigt, was sie mit diesem neuen Handy nämlich macht. Sie spielt natürlich nachvollziehbarerweise Fußball. Das heißt, man nutzt jetzt auch zum ersten Mal irgendeine, sag ich mal, Fußball-Affinität von Jürgen Klopp, beziehungsweise auch Bilder aus diesem Bereich, um dieses Thema Refurb-Produkte eben dann auch in die Köpfe der Menschen zu bringen. Das Interessante aus meiner Sicht ist allerdings insgesamt jetzt neben dem, wie sie diese Machart, diese Spots auch aufgesetzt haben, wie sie auch mit Jürgen Klopp umgehen. Weil das Spannende ist, er bleibt aus meiner Sicht relativ unauffällig. Das heißt, also er hat jetzt gar keine großen Auftritte, wo er selber ganz viel sagt. Er sagt eigentlich nur am Anfang kurz irgendwas, wo er sein Handy abgibt. Und danach liked er das Video von diesem Mädchen, das eben sich beim Fußball und so weiter aufnimmt, was wiederum bei ihr dazu führt, dass sie natürlich darüber sich sehr, sehr, sehr stark freut. Und ja, so die Idee, und damit endet dann der Spot auch, deutlich wird nämlich, jedes Produkt hat ein zweites Leben. Und die Idee dahinter ist aus meiner Sicht, dass man Klopp so ein bisschen als Eyecatcher, auch als Aufmerksamkeitsbringer am Anfang, nutzt ihn allerdings gar nicht so sehr, ja, dafür nutzt, die Marke groß aufzuladen. Und das Schlaue dahinter ist eben, ja, man nutzt ihn mit einem klaren Zweck, eben zum Thema Aufmerksamkeitsgenerierung. Das heißt, gerade wenn diese Spots ja auch im Fernsehen laufen, man sieht Klopp, man verbindet sich sofort, man hat eine gewisse Aufmerksamkeit, man schaut diesen Spot vielleicht, aber Mediamarkt wird nicht zwangsläufig von ihm abhängig, weil es einfach keinen Übertrag direkt von Klopp auf die Marke gibt. Das heißt, dass er irgendwelche Botschaften verstärkt. Er ist einfach nur so ein bisschen, wie ich gesagt habe, der Eyecatcher am Anfang. Das finde ich so eine recht smarte Geschichte. Insgesamt, was man beim Spot auch noch loben muss, schöne Botschaftenvermittlung, schöne Leistungsvermittlung durch und durch. Das heißt also jetzt gar kein großer, ich sag mal, Haltungsspot oder irgendeine Riesenidee, wo man jetzt irgendwas aufbauen möchte, sondern einfach nur eine Dienstleistung vermitteln, einen Service vermitteln, deutlich machen, wofür man denn hier eigentlich auch da ist, was man alles so an Vorteilen da hat und mehr am Ende auch nicht. Ganz spannende Geschichte und schöne Idee von Mediamarkt und auch von Jürgen Klopp hier. Dann kommen wir noch zu dieser Kategorie.
Die Zahlen der Woche.
Und da nun ganz kurz ein paar spannende Zahlen aus einer IFH-Studie aus Köln, wo es um das Thema, das ist eine Handelsstudie bzw. Handelsverband, die dann ja zum Thema gedruckte Prospekte was sagen. Und da habe ich was bei LinkedIn gefunden, wo eben ja laut dieser Studie 52% der Befragten sagen, sie würden die gedruckten Prospekte vermissen. 45% sagen, dass sie seltener kaufen bei Händlern, die keine Printwerbung mehr nutzen. Und 45% der Befragten sagen auch, sie finden es mühsam, sich durch verschiedene Kanäle zu klicken. Und das würde so ein bisschen stärker sagten, naja, dass sie natürlich die gedruckten Prospekte vermissen. Mal grundsätzlich, was sage ich dazu? Ich wollte euch mal diese Zahlen einfach mal mitgeben. Ist ja schon eine spannende, ja, nochmal Sondierung und Reflexion dieser ganzen Entscheidung, wo man gerade sieht, dass viele ja zum Beispiel Obi und ich glaube Aldi zum Beispiel auch, dass sie stärker auf gedruckte Prospekte jetzt einmal verzichten, das Ganze eben versuchen, über die Apps zum Beispiel auszulagern. Also grundsätzlich würde ich solche Zahlen immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wenn du natürlich jemanden fragst, ob er etwas vermisst, dann wird er wahrscheinlich immer erstmal sagen, ja, irgendwie war es früher alles besser in dem Zuge. Am Ende müssen es, glaube ich, die Marken natürlich selber entscheiden und vor allen Dingen auch überlegen, schaffen sie es eben wirklich mit den Apps, mit den anderen Ideen, wie man die Customer Journey, die User Experience verändert, ob man da wirklich es schafft, die Leute dann auch rüberzutragen auf eine andere Art und Weise. Am Ende bleibe ich aber dabei, klar, die Menschen sind grobschlächtig, sie haben sich an etwas gewöhnt, sie lieben diese Prospekte, aber ob sie deswegen auch wirklich, wie es die Studie impliziert, dann die Einkaufsstätte nochmal anders wählen oder deswegen weniger einkaufen, das würde ich mal etwas stärker bezweifeln. Also es bleibt eine spannende Frage, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt und es bleibt aber dann auch eine Frage, wie du das über die User Experience und über die Customer Journey eben löst.
Der Verlierer der Woche.
Und da tut es mir auch ein bisschen leid und ich weiß auch nicht, wie viel ich da auch selber sozusagen Aktien im Spiel habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ganz so groß möchte ich es nicht machen, aber nachdem ich Puma letzte Woche oder vorletzte Woche so stark kritisiert habe, hat es mich dann schon etwas schockiert, dass sie dann offensichtlich postwendend nach meiner, ja, ich sag mal, Kritik an dem Spot von Puma dann direkt Arne Freund, den CEO, rausgeschmissen haben. Das hat mich dann überrascht, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur an mir lag, sondern es lag vor allen Dingen daran, dass die Aktienkurse bei Puma nach wie vor sich sehr, sehr schlecht entwickeln, gerade im Vergleich zu Adidas. Das heißt, Adidas ist so ein bisschen Börsenliebling aktuell, Puma eben eher das Gegenteil. Und das wurde Freund offensichtlich zum Verhängnis, weil einige Insider auch gesagt haben, er hat zu oft die Börse enttäuscht mit Ankündigungen, die vielleicht für die Marke richtig waren, aber für die Börse eben schwierig waren. Das heißt, er hat dieses Aktiengame offensichtlich da etwas anders interpretiert, aus meiner Sicht aber immer zugunsten und mit der Idee, die Marke Puma zu revitalisieren. Er wollte sie wieder höherpreisiger positionieren, er wollte sie wieder mehr in Richtung Premium positionieren, er wollte sie überhaupt wieder weiter positionieren. Also das heißt, dieser Marke immer wieder auch eine gewisse Energie geben. Aber das wurde ihm offensichtlich zum Verhängnis, weil er erst kürzlich gesagt hat, dass so das Thema Rendite sich erst bis 2027 stärker wieder optimieren wird. Und genau das wurde der Börse dann offensichtlich etwas zu bunt und zu wild. Und dementsprechend hat man dann gesagt, ja, da müssen wir was verändern und hat entsprechend Druck ausgeübt. Deswegen geht Freund auch. Er hatte offensichtlich weiterhin Ideen für die Marke. Ich muss natürlich trotzdem sagen, dass mir dieser Schwenk, wie ich ihn vor zwei Wochen ja auch kritisiert habe, nicht so richtig gepasst hat oder ich den nicht nachvollziehen konnte und vor allen Dingen auch nicht unbedingt wusste, ob das jetzt in die richtige Richtung geht. Es hätte mich schon interessiert, was da jetzt noch gekommen wäre, was man natürlich jetzt kritisch sehen muss und ich finde, da gibt es eine gewisse Gefahr für die Marke Puma gerade. Jetzt kommt natürlich mit Arthur Höld ein ehemaliger Adidasler, der jetzt auch zu Puma kommt, natürlich ein definitiv ausgewiesener Experte, aber auch er wird natürlich jetzt einen neuen Schwenk, vielleicht einen neuen frischen Wind auch zur Marke reinbringen und das gerade eine Woche oder zwei Wochen, nachdem Puma sich entschieden hat, die größte Markenkampagne ever da zu launchen, was zumindest die Media-Spendings eben angeht. Und da jetzt wieder so einen gewissen Bruch vielleicht auch reinzubringen, finde ich eine gewisse Gefahr, was das Thema Konsistenz, Kontinuität, auch Ausgaben etc. angeht. Also da muss ich sagen, ja, gibt es jetzt gerade so eine gewisse Bedrohung für die Marke Puma, dass sie dann nicht so richtig in Ruhe kommt und vor allen Dingen auch nicht in die Konsistenz kommt, die sicherlich notwendig ist, um sich da einerseits gegen die beiden Großen wie Nike und Adidas auch zu positionieren, aber auch gegen die ganzen Kleinen, die ja von unten sozusagen drücken. Also da wirklich eine ganz, ganz gefährliche Position gerade für Puma. Und da, wie gesagt, hätte auf der einen Seite wahrscheinlich Kontinuität und Konsistenz ganz gut getan gerade. Und dann kommen wir noch zum Abschluss.
Die Fundstücke der Woche.
Und da hat sich Heineken mal wieder was überlegt. Und zwar hat Heineken immer mal wieder das ein oder andere im Gepäck, um gerade auch Bars und Kneipen und damit auch dann natürlich Barkeeper zu unterstützen. Sie haben jetzt gerade eine Dating-App gelauncht. Da geht es aber nicht um das Daten zwischen zwei Personen, sondern um das Daten zwischen einer Person und einer Bar. Das heißt, sie haben gerade in zwei Ländern, in Brasilien und Italien, eine App aufgebracht, wo es darum geht, dass du Bars praktisch, also dass Bars ein gewisses Profil haben, auch gewisse Charaktereigenschaften sozusagen haben und du kannst dann mit einem Swipen, das kennen wir natürlich aus dem Bereich Date, dass du mit einem unterschiedlichen Swipen ja nach deiner besten Bar suchen kannst, die gerade vielleicht deinen Affinitäten und deinem Charakter und so weiter entsprechend entspricht und du auch mal wieder was Neues ausprobieren kannst. Die Idee dahinter ist, und das hat man bei Heineken auch aus ein paar Marktforschungen herausgefunden, dass offensichtlich gerade die jüngeren Leute, die Gen Z, zwar grundsätzlich sagt, sie wollen unter die Leute, sie wollen was erleben und so weiter, dafür aber nicht unbedingt mehr bereit sind, entweder in die Bars zu gehen oder auch das Risiko einzugehen, dass du vielleicht in der schlechten schlechten, in der falschen Bar oder in der Bar landest, die vielleicht nicht so unbedingt deinen Eigenschaften, den Eigenschaften deiner Freunden und so weiter entspricht. Und deswegen hat sich Heineken jetzt eben dieses Bar-Dating überlegt. Das heißt also, sich wirklich versucht, einen Schlüssel aufzubauen, indem man ja es irgendwie schafft, die richtige Bar mit den richtigen Leuten zu verbinden. Schöne Idee auf jeden Fall, auch mit dem Swipen natürlich sehr, sehr bekannt. Und ja, schon so eine positionierungsstützende Aktivität, indem man ganz klar sagt, ja, Heineken ist eben für das Thema Bar und Kneipen und auch für die Barkeeper da. Und das wollen sie damit natürlich unterstützen. Von daher eine kreative, schöne Idee, was direkt schön in die Fundstücke gehört. Und damit entlasse ich euch und würde sagen, ja, vielleicht nutzt ihr auch mal oder probiert mal eine neue Bar aus, eine neue Kneipe aus, auch ohne, dass man vielleicht in Deutschland diese App hat. Aber öfter mal was Neues ausprobieren, passt ja vielleicht auch ganz gut. In dem Sinne, schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.